ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio Stefan Oschwart. Es war der erste offizielle Akt im Superwahljahr in Brandenburg. Der Landeswahlausschuss hat bekannt gegeben, welche Parteien für die Kommunalwahlen am 9. Juni zugelassen sind. Entschieden wird über die Zulassung nach formalen Kriterien, nicht nach der politischen Ausrichtung. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht über zwei neue Parteien aus dem eher Rechtsaußenspektrum und die Frage, wo das Bündnis Sarah Wagenknecht bleibt.
25 Parteien sind für die Kommunalwahlen in Brandenburg bestätigt. Dazu gehören alle 23, die an den letzten Bundes- und Landtagswahlen bereits teilgenommen haben. Und der Landeswahlausschuss hat noch zwei Neulinge als Parteien anerkannt. Das rechte Bündnis Deutschland und die rechtsextreme Vereinigung Der Dritte Weg. Jetzt gilt es für sie nur noch, ihre Wahlvorschläge form- und fristgerecht in den Städten, Gemeinden und Landkreisen, in denen sie antreten wollen, einzureichen, erklärt Brandenburgs stellvertretender Landeswahlleiter Thomas Nobbe.
Spätestens kommenden Donnerstag um 12 Uhr. Anschließend entscheiden die kommunalen Wahlausschüsse über die Zulassung.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird also nicht als Partei schon bei den Kommunalwahlen in Brandenburg antreten. Dazu fehle bisher unter anderem ein formell gegründeter Landesverband. Aus Parteikreisen heißt es aber, ihre Kandidaten könnten trotzdem antreten, dann auf Listenvereinigungen von kommunalen Bündnissen. Für deren Meldung sei noch Zeit bis nächsten Donnerstag. Brisant ist aber auch die Teilnahme von Parteineuling Der Dritte Weg, die der Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich einstuft. Maika Vierkant vom Aktionsbündnis gegen Rechtsextremismus sagt, die Partei lehnt sich klar an den Nationalsozialismus an und sei auch gefährlich, auch wenn sie bisher nur wenige Parteimitglieder hätte.
Wir bewegen uns da eher im zweistelligen Bereich tatsächlich, was die Parteimitgliedschaften angeht. Das sagt aber meiner Meinung nach wenig über die Gefährlichkeit an sich aus. Wir haben es hier mit einer wirklich Kaderorganisation zu tun, die auch Kampfsporttrainings anbietet. Und wir sehen, dass Angehörige des Dritten Weges auftauchen an zum Beispiel Demonstrationen gegen rechts, Menschen bedrohen, versuchen Menschen einzuschüchtern.
Die Entwicklung von rechtsextremen Kräften sieht auch Landes-SPD-Generalsekretär David Kolesnik mit Sorge. Die Kommunalwahlen seien deswegen auch in dieser Hinsicht wichtig als echtes Stimmungsbarometer in diesem Wahljahr.
Die Kommunalwahl und Europawahl, das sind nicht irgendwelche Wahlen. Und dementsprechend muss da das Ziel sein, eine sehr gute Wahlbeteiligung zu haben, damit einfach nicht die Demokratiefeinde dort starke Ergebnisse erzielen, sondern damit demokratische Parteien in ihrer ganzen Vielfalt dort stark abschneiden.
Die Co-Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Alexandra Pichel, sieht das ähnlich. Aber sie sei auch optimistisch, was die Wahlbeteiligung angehe, denn die Kommunalwahlen würden auch mit der Europawahl zusammenfallen. Das werde sicher noch einmal mehr Menschen an die Wahlurnen bewegen.
Nico Hecht informierte. Brandenburgs Alleen sind in Gefahr. Viele Bäume sind alt und morsch und müssen gefällt werden. Aber in den letzten Jahren konnte nur ein Drittel der abgeholzten Bäume ersetzt werden. Das Landesverkehrsministerium ist für die Alleen zuständig, hat jetzt eine Konzeption bis 2030 vorgelegt. Aber das Neupflanzen bleibt schwierig. RBB24-Reporterin Lisa Steger weiß warum.
Baum vorhanden, Acker gesucht. Frank Schmidt ist beim Landesbetrieb Straßenwesen zuständig für Westbrandenburg. Eine seiner Aufgaben, Alleen zu erhalten und neue zu planen. Doch wo ein Grundstück ist, da ist auch ein Eigentümer. Und wenn die Allee sich über Kilometer erstreckt, dann sind es meist mehrere. Alle müssen einverstanden sein. Und daran scheitert es manchmal, sagt Frank Schmidt.
Ja, es ist regional unterschiedlich. Also wenn ich viel landwirtschaftliche Flächen habe, sind sie eher bereit, eine Fläche abzugeben, als wenn ich wenig landwirtschaftliche Flächen habe. Und dann ist es wirklich eigentümerabhängig. Ist der Eigentümer ein ortsansässiger Bauer oder ist es so, dass jemand nur Flächen hat und die nachher verpachtet? Da finden wir natürlich schon mal ganz schwierigen Ansprechpartner, als wenn wir den Bauern vor der Haustür haben.
In Potsdam-Mittelmark ist es leicht, den Landwirten Grundstücksstreifen am Straßenrand abzukaufen, sagt Schmidt. Im Nordwesten Brandenburg sieht es anders aus.
Wir haben Regionen, da kriegen wir keinen Fuß auf die Erde, auf Deutsch gesagt, um überhaupt zu pflanzen. Diese nördlichen Regionen, die vor allem auf Landwirtschaft angewiesen sind. Ne? Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, wo wir viele Bauern haben, die eben ihren Broterwerb da mit haben, wo wir viele Widerstände haben.
5000 Alleenbäume sollen in Brandenburg pro Jahr gepflanzt werden und das noch bis 2028, sagt Verkehrsminister Rainer Genilke, macht 20.000 insgesamt. Dafür braucht man viele Grundstücke am Straßenrand, die zurzeit noch nicht bepflanzt sind. Denn oft darf dort, wo ein alter Alleebaum stirbt, kein neuer gepflanzt werden. Der muss nämlich mindestens 4,5 Meter von der Straße entfernt stehen, wegen der Sicherheit der Autofahrer, sagt Rainer Genilke.
Freiwilligkeit, darauf setzen wir. Freiwillig mit den Leuten vor Ort, mit den Landwirten, mit den Kommunen. Und ich glaube, das ist das schnellere Ziel, als hier ein Proband aufzubauen und mit Enteignung zu drohen.
Die rechtlich auch gar nicht möglich wäre, das kommt hinzu. Der Ausweg, um das Ziel, 5000 neue Alleebäume pro Jahr zu schaffen, will das Land neue Alleen auch in Städten und Dörfern schaffen. Kritik kommt von den Grünen im Landtag. Sie sagen, 5000 Bäume im Jahr, das reicht nicht, denn das sind viel weniger als pro Jahr gefällt werden. Die Brandenburger Alleenbäume sind einfach zu alt.
Vor 5 Jahren gelang im Berliner Zoo die erste Geburt eines Pandas in Deutschland. Jetzt hofft Berlin wieder auf Pandanachwuchs. Das Weibchen Meng Meng wurde künstlich befruchtet. Aber erst in ein paar Monaten wird sich herausstellen, ob sie ein Junges bekommt. Unser Reporter Yasser Speck hat sich das genau erklären lassen.
So klingen Panda-Babys kurz nach der Geburt. Genau das könnte bald wieder im Berliner Zoo zu hören sein. Es wäre eine kleine Sensation. Nicht nur, weil Panda-Babys unglaublich süß sind, sondern weil es bei der Befruchtung von Pandas um Minuten geht, wie Zoodirektor Andreas Knirim erklärt.
Einmal im Jahr können sie trächtig werden. Und dieser Zyklus ist auch noch sehr kurz. Und dann kommt es tatsächlich auf diesen entscheidenden Tag an.
Also waren Knirim und seine Kollegen bereit. Doch der Eisprung bei Pandas dauert nur ein paar Stunden. Ein winziges Zeitfenster für die Panda-Experten. Um zu wissen, wann genau das ist, haben sie die Hormonwerte in Meng Mengs Urin gemessen. Und dann musste es ganz schnell gehen.
Das Institut für Zoo- und Wildtierforschung war vor Ort. Mein langjähriger Kollege und Freund Thomas Hildebrand war vor Ort und hat sich den Tag eingetragen, war mitten in der Nacht hier und hat dann uns geholfen.
Thomas Hildebrand hat die künstliche Besamung bei Meng Meng durchgeführt. Er erzählt von der aufregenden Nacht.
Also als wir sie besamt haben, war sie sehr aufgeregt, hat sie sehr viel vokalisiert, hat die Nähe vom Männchen gesucht, war aber sich nicht klar, ob das Männchen wirklich der Richtige ist, hat ihn auch gebissen, geschlagen, bisschen so. Also es war so richtig interessante Liebesszenen, die wir da erlebt haben und dann haben wir uns eben entschieden, sie künstlich zu besamen.
Ob Meng Meng nun aber auch wirklich ein Kind bekommt, steht noch in den Sternen.
Es gibt noch verschiedene Phasen, wo das Weibchen entscheiden kann, ob sie wirklich trächtig bleiben will oder nicht. Das ist auch eine Besonderheit, die wir nur beim Panda finden.
Das nennen die Experten Female Cryptic Choice oder das versteckte Entscheiden des Weibchens.
Da kann das Weibchen letztendlich in jeder Phase dieser Trächtigkeit, die ja auch für jedes Weibchen individuell lang ist, kann das Weibchen entscheiden, ob es den Embryo resorbiert oder einnistet.
Meng Meng kann also entscheiden, ob sie den Embryo abstößt oder das Kind austrägt. Damit das klappt, muss die 75 Kilo schwere Panda-Bärin sich jetzt ein dickes Polster anfressen. Sport ist jetzt nicht mehr, sagt Zoodirektor Andreas Knirim.
Das ist tatsächlich so bei uns verordnet, also nicht in den Gym oder wie das Ganze heißt, sondern genau das Gegenteil. Sie bekommt jetzt Ruhe, sodass sie ein paar Kilogramm Fett wirklich aufbauen kann.
Erst mit diesem Polster wird sich ihr Körper dazu entscheiden, aus dem Zellhaufen einen Embryo zu bilden. In 2 Monaten werden die Experten anfangen, Ultraschalluntersuchungen durchzuführen, um herauszufinden, ob Meng Meng ein Kind in sich trägt. Denn am Ende wollen sie im Berliner Zoo nur das hier hören.
Und jetzt heißt es abwarten, wie sich die Panda-Dame entscheidet. Im März beginnt auf dem Arbeitsmarkt üblicherweise die sogenannte Frühjahrsbelebung. In diesem Jahr ist sie wegen der schleppenden Konjunktur geringer ausgefallen. Zum Monatsende waren in Berlin und Brandenburg mehr als 280.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Etwas weniger als im Februar, aber 20.000 mehr als im März vergangenen Jahres. Im Jahrestrend ist die Arbeitslosigkeit also gestiegen, obwohl es reichlich unbesetzte Stellen gibt, ordnet RBB 24-Reporter Thomas Weber die Zahlen ein.
In Brandenburg sind es 24.000 offene Stellen, in Berlin kommen noch einmal 20.000 dazu. Warum? Bekommen Unternehmen ihre Stellen nicht besetzt? Liegt es an der Bezahlung, am Job selber? Christian Henkes, Sprecher der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit, vermutet eine andere Hauptursache.
Oder die Qualifizierung fehlt. Das sind viele Stellen auch im Handwerk, im Handel, in Lagerei, Logistik, in ganz unterschiedlichen Branchen. Möglicherweise ist die passende Stelle auch nicht direkt vor der Haustür.
Dabei gibt es durchaus Dynamik auf dem Arbeitsmarkt, denn die Zahl der Beschäftigten steigt. Vor allem in Berlin entstehen gleichzeitig viele neue Jobs.
Wir haben aktuell mit Stichtag 31. Januar 1,68 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Berlin. Und das sind 16.000 mehr als im Januar des Vorjahres, also 1% mehr. Aber es sind eben noch weitere hinzugekommen. Hier ist es natürlich so, dass noch eine ganze Reihe von Integrationskursen, Sprachkursen und Ähnlichem stattfinden, sodass diese Menschen möglicherweise noch gar nicht auf dem Arbeitsmarkt sind.
Rund 15.000 Menschen in Berlin und Brandenburg nehmen aktuell an Weiterbildungsmaßnahmen teil, um sich für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Der Sprecher der Regionaldirektion hofft mit steigenden Temperaturen in den nächsten Wochen auf eine stärkere Frühjahrsbelebung, auch durch die steigende Zahl der Berlin-Besucher.
Wenn Touristen in die Stadt kommen, bleiben sie nicht mehr im Hotel. Sie kaufen ein, der Handel spürt das. Sie gehen ins Restaurant, sie geben Geld aus. Und bei einer international so beliebten Stadt wie Berlin als Reiseziel macht das natürlich etwas aus und ich denke, die ganze Stadt hofft hier auf einen milden Frühling.
Sagt der Regionalexperte der Bundesagentur für Arbeit.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag. Auch in der ARD-Audiothek.